Fangen wir mal vielleicht mit einem Zitat an. Und dieses Zitat hat, als ich es damals entdeckt habe, etwas überrascht und hat mich auf Gedanken gebracht und hat mich nachdenken lassen über die Rolle des Zinses, dieses kleine Schräubchen in der fast perfekt funktionierenden Maschine. Das Zitat ist von einem großen Sohn unseres deutschen Volkes, einem wohl der größten Soziologen, jedenfalls der deutschen Soziologie, Nationalökonomen, Universalgelehrter, Wirtschaftshistoriker, ich meine natürlich Max Weber. Und als ich mich damals dafür interessierte, woher kommt eigentlich der Zins, da bin ich auf Max Webers Schrift Wirtschaftsgeschichte gestoßen und es heißt dort: Der Zins ist in seinen Anfängen eine Erscheinung entweder des Fremden oder des Herrenrechtes. Dabei ist der Gegensatz zwischen Gläubiger und Schuldner ursprünglich stets ein solcher, zwischen stadtsässigem Patriziat und landsässigen Bauern. So in China, Indien, Rom, und die gleiche Auffassung beherrscht auch das Alte Testament. Soweit Max Weber. Ja, nun, falls ich gefragt werden sollte, am Ende des Referats, Herr Huth, Problemaufnahme, gut und schön, wir wollen von Ihnen Alternativen antworten, Lösungswege, dann möchte ich Ihnen sagen, beginnen wir mit dem Fremdenrecht. Es ist doch so, wenn Sie zurückgekehrt sind, vielleicht in der Stadt in Bargeldnot sein sollten, weil Sie Ihre Geldbörse zu Hause haben liegen lassen, einschließlich aller Kredit, EC und Geldkarten, und es läuft Ihnen ein Freund, eine Freundin, ein Bekannter, ein Verwandter über den Weg und Sie sagen, ach nun, leih mir doch mal schnell 50 Euro, ich muss hier noch dringend etwas erledigen. Und diese Ihnen bekannte Person sagt, sehr gerne, aber ich nehme dafür zurzeit, wie ist der EZB-Zentralbankzins, 3,5%, das machen die Banken auch so. In London nehmen die Banken sogar für Stundengelder Zins. Also bitte, hier hast du die 50% und rechne dir aus, welchen Jahreszins du dann morgen an mich zurückzuzahlen hättest. Dann wären sie doch gelinde gesagt überrascht, aber eigentlich auch empört. Ja, der Zins hat in seinen Anfängen jedenfalls und anscheinend heute auch noch immer etwas zu tun mit dem eigenen und mit dem Fremden. Und da wir hier in einer christlichen, evangelischen Akademie uns befinden, mag der Hinweis erlaubt sein, dass das Zinsverbot ja nicht nur von Aristoteles, übrigens auch Plato und übrigens auch im antiken Rom sah man den Zins nicht gerne, also er war in der Antike überall perhorresziert, mit einem Bann belegt, wie Max Weber sagen würde, sondern auch im Alten Testament, nicht? In den Büchern von Moses. Und dort heißt es, du sollst von deinem, ja, die Deutschen haben das früher übersetzt mit Volksgenossen, ich sage mal, weil das wieder zu Gottfried Feder führt und das wollten wir ja vermeiden, ich sage mal, du sollst von deinem Gemeinschaftsangehörigen keinen Zins nehmen. Und nun kommt etwas, das ein sehr schwieriges Kapitel ist der Kulturgeschichte und das auch etwas zu tun hat mit dem Tabu im Thema Zins, nicht? Nun kommt die Einschränkung, ein gewisser Exklusivitätsanspruch dieser Religion, vom Fremden magst du Zinsen nehmen. Ja, nach dem Alten Testament kam dann irgendwann das Neue Testament, zu dem, wenn man sich überhaupt als Christ bekennt, man sich dann bekennt, nicht, zu den Lehren von Jesus Christus. Da wird nicht so häufig, außer leiht ohne etwas zu erhoffen, oder da wird nicht so häufig auf den Zins Bezug genommen, aber die christlichen Theologen haben aufbauend auf dem Alten dann auch aus dem Neuen diese Perhorrestierung des Zinses herauskristallisieren können. Was ich aber meine ist, mit dem Neuen Testament fällt dieser strikte Bezug auf die Angehörigen unserer Gemeinschaft. Was jetzt kam, war die gleiche Gotteskindschaft potenziell aller Menschen. Und Jesus sagte, was ist eigentlich das wichtigste Gesetz? Ja, das wichtigste Gesetz ist das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der Nächste war nun nicht mehr Gottfried Feders Volksgenosse oder, wie ich besser sage, der Gemeinschaftsangehörige, sondern das waren alle. Nicht? Überall auf dieser Welt gibt es Christen. Und nun liegt darin, meiner Meinung nach, ich will dem nicht vorgreifen, wir werden darüber noch aus viel kompetenterem Munde, ich bin nur ein Volkswirt, mehr hören. Nun liegt darin aber eine gewisse Dialektik, nicht? Eine gewisse unheilvolle Dialektik. Denn wenn potenziell jeder mein Nächster ist, dann heißt das, dass alle auch mir fremd sind. Und wenn ich vom Nächsten den Zins nicht nehmen soll, es aber für mich praktisch keinen Nächsten mehr gibt, außer die Verwandten, die Bekannten, die Freunde, ja, dann kann ich eigentlich immer und überall Zins nehmen. Und dann müsste eigentlich ja das Zinsnehmen an sich nirgends auf einen fruchtbaren Boden fallen, als in der westlichen Hemisphäre mit ihrer jüdisch-christlichen Tradition. Vielleicht erfahre ich ja am morgigen Tag zu dieser These, die nicht ganz auf meine Mist gewachsen ist, sondern auch von einigen Religionswissenschaftlern geteilt wird, Zustimmung oder Ablehnung. Aber wenn Sie mich fragen, Herr Huth, wo sind die alternativen Lösungswege, Auswege, dann sage ich Ihnen, in uns selbst, in unserer Sozialpsychologie, in unserer Kulturpsychologie, und diese Dinge brauchen ihre Zeit. Nun aber vielleicht zurück zu Max Weber und dem Zins als Herrenrecht. Was haben wir uns denn darunter vorzustellen? Nun nichts anderes als sozusagen das Lebendigwerden des Modells von Herrn Spahn für eine stationäre Volkswirtschaft mit Unternehmern, Arbeitern, Goldbesitzern, Gläubiger genannt, der in der Lage ist, 10% Zins zu verlangen, weil er im Besitz dieses Vermögensgegenstandes des Goldes ist, den die Unternehmer und die Arbeiter dringend benötigen, weil wir leben in einer Geldwirtschaft. Ja, wenn Sie dieses Modell, und ich glaube, im Gegensatz zu dem Protest, der da kam aus dem Publikum, dass dieses Modell konsistent ist. Also Marx sieht das genauso und im Übrigen der vielbeschworene Silvio Gesell auch. Nicht? Der Konsum wird mit dem Zinsgeld gekauft, also das Geld realisiert den Konsum und der Konsum ist die Quelle des Zinses, denn ohne diesen Konsum könnten die Unternehmer den Zins monetär nicht aufbringen. Dieses Modell, auf das ich vielleicht später noch etwas zurückkommen möchte, ist schon konsistent, nicht? Das haben Marx und Gesell auch so gesehen, nicht? Das ist so. Ja, vielleicht können wir uns dann darauf einigen, die Fachökonomen, die hier anwesend sind und die anderen, dass wir den Herrn Weber so interpretieren, dass er sagen wollte, der Zins ist letztlich eine Steuer. Er besteuert uns, nicht? Eine Steuer. Und das Recht, uns zu besteuern, das haben die Herren dieser Welt sich eben immer herausgenommen. Und auch der demokratische Staat nimmt sich dieses Recht heraus und ein Teil dieses Rechts ist dann auch der Zentralbankzins, über den wir eben einiges gehört haben. Nur, dass dieser Zins nicht aus fiskalischen Gründen erhoben wird, sondern aus Gründen der gesamtwirtschaftlichen Steuerung. Also Steuern heißt immer Abgaben erheben und es heißt, das Staatsschiff zu steuern. Und ich stimme natürlich meinem Vorredner völlig zu, dass leidlich und akzeptabel, zuletzt sogar mit einigem Erfolg, es gelingen kann, eine Volkswirtschaft durch den Zins zu steuern. Es gibt allerdings Grenzen, nicht? Die zeichnen sich schon ab am Horizont und diese Grenzen haben etwas zu tun mit der Hypertrophie, also dem überbordenden Wachstum der Finanzmärkte, der sogenannten Asset-Märkte, von denen die Volkswirte sprechen, und insbesondere mit der dort umlaufenden Geldmenge und mit dem Preisniveau dort. Wenn also die Zentralbank eines Tages auf die Idee kommen sollte, ein weiter definiertes Preisniveau in das Aktienpreise, Grundstückspreise, Anleihenpreise, Unternehmenspreise, Devisenkurse Eingang finden, dann könnte es sein, dass, um den Preisauftrieb dort zu bremsen, die Zentralbanken gehörig auf die Zinsbremse treten müssen. Dann würde ich schlankweg prognostizieren, dass wir es mit immer dramatischeren, stagnativen Tendenzen in der Realwirtschaft bei den Unternehmen unseres Landes und unser Land ist Euroland, zu tun hätten. Und dann könnte der Zins als Steuerungsinstrument irgendwann einmal genauso ins Gerede kommen wie das Gold, das noch bis vor 100 Jahren als das Geld schlechthin galt, nicht? Und dann wurde es schließlich von Keynes so genannt als ein barbarisches Relikt auf den Mülleimer der Geschichte geworfen. Das heißt, wir haben unsere Wirtschaften demonetisiert. Aber lassen Sie mich vielleicht jetzt wieder etwas ökonomisch-technokratisch werden. Wenn wir uns darauf einigen, dass der Zins eine Steuer ist, dann gehört er irgendwie für den Fachökonomen in den Bereich der öffentlichen Finanzen. Und im Bereich der öffentlichen Finanzen hat der wohl kürzlich verstorbene Richard Musgrave, der in die USA auswandern musste, aufgrund seiner Abstammung und Religion, und dort in den USA eine hervorragende Karriere gemacht hat. In meiner Generation kannten alle Studenten sein Buch, nicht, über die öffentlichen Finanzen. Und er hat gesagt, also wenn wir so eine Steuer uns ökonomisch vornehmen und analysieren wollen, dann sollten wir drei Bereiche beachten. Das erste ist die Allokation. Wie wirkt die Steuer? Sie denken immer mit der Zins. Allokativ, was ist Allokation? Allokation ist die Verteilung knapper Mittel. Ich möchte das etwas weiter fassen, unserer menschlichen Tätigkeit, unserer Energieverausgabung auf alternative Verwendung. Wie wirkt der Zins? Die zweite Abteilung ist die Verteilungsabteilung. Herr Musgrave redet von der Distribution. Wie wirkt diese Steuer? Wie wirkt der Zins? Und die dritte Abteilung ist die Stabilisierungsabteilung, nicht? Es geht darum, eine wohl doch irgendwie inhärente Instabilität marktwirtschaftlicher Systeme. So ganz perfekt kann die Maschine nicht sein, wie manche aus dem ultraliberalen Lager glauben. Denn immerhin bedürfen wir ja der staatlichen Zentralbank mit ihrem Zins als Steuerungsinstrument, nicht? Also von ganz alleine funktioniert das System dann doch nicht. Ja, zur Allokation. Was macht der Zins? Nun, mit einer Metapher oder bildhaft gesagt, der Zins hat einen Doppelcharakter. Einerseits beschleunigt er und andererseits bremst er. Was beschleunigt er? Der Zins beschleunigt die Nutzungsrate von natürlichen Ressourcen. Wenn Sie sich auf einen krypto- oder proto-sozialistischen Standpunkt stellen, dann können Sie sagen, er beschleunigt, also intensiviert auch die Nutzung der Menschen, nicht der menschlichen Arbeitskraft. Aber das soll nicht mein Thema sein, sondern wir wissen seit den Publikationen von Harold Hotelling und des deutschen Forstökonomen Faustmann, um nur zwei zu nennen, dass die Abbaugeschwindigkeit, die Nutzungsrate natürlicher Ressourcen, seien sie erschöpfbar, wie die Ölvorkommen im Erdinneren, die sich natürlich alle Millionen Jahre dann doch erneuern, aber wir wollen nicht in solchen Zeiträumen denken. Also Hotelling hat gezeigt, dass für einen ökonomisch rational handelnden Eigentümer von Erdölvorkommen, der in einer Zinswirtschaft lebt, die optimale Abbaurate, und das bedeutet, die Preissteigerungsrate seines Ölbestandes steigt über die Zeit, parallel mit dem Zins verläuft. Ist der Zins höher, wird das Erdöl schneller abgebaut. Warum? Das Erdöllager gilt als Kapital, das mit einer Geldanlage auf dem Kapitalmarkt zum Zins konkurriert. Ist der Zins höher, bauen wir das Öl schneller ab. Gilt das auch für sich erneuerbare Ressourcen? Ja, es ist ein alter Streit der deutschen Forstwirtschaft und ein Herr Faustmann hatte eine sehr komplexe, elaborierte Formel, mit der ich Sie hier im Einzelnen gar nicht behelligen will, aufgestellt. Und danach wird die optimale Umtriebszeit, Also das Einschlagen und Abholzen der Wälder, die wir dann auch als ein Kapitalgut anzusehen haben, ebenfalls mit wachsendem Zins erhöht werden. Was heißt das? Ja, das heißt unter Allokationsgesichtspunkten, dass wir in einer Zinswirtschaft so gerne im Hier und Heute leben. Und viele Ökonomen, Herr Spahn nicht, er hat sein Modell unserer Wirtschaftsgesellschaft, wie ich finde, sehr viel intelligenter aufgebaut als die übliche Neoklassik. Aber die übliche Neoklassik unterstellt uns den Menschen eine Zeitpräferenz. Das heißt, wir schieben ungern das Einkommen, den Konsum in fernere Zeiten und wollen gerne in der vollen Fülle im Hier und Jetzt leben. Ich teile diese Meinung nicht. Ich glaube, dass das sein kann, dass das aber auch ganz anders sein kann. Es ist jedoch so, so weiß ja jedes betriebswirtschaftliche Lehrbuch zu berichten, dass, wenn es Zins gibt, ökonomische Ereignisse diskontiert werden. Also das, was später eintrifft, etwa der Ertrag eines Unternehmens, wird abdiskontiert. Wie? Naja, 110 Euro, die in einem Jahr eintreffen, sind heute wert 110 durch 1,1, das ist der sogenannte Zinsfaktor, nicht 1 das Kapital, 0,1 der Zins. Also dieses Geld ist heute 100 wert. Wenn es in 2 Jahren kommt, müssen Sie diesen Faktor quadrieren. Wenn es in 10 Jahren kommt, müssen Sie diesen Faktor mit 10 potenzieren. Ja, und daraus könnte man unter ökologischen Gesichtspunkten, aber auch allgemein gesellschaftlichen Gesichtspunkten nun schon einen kleinen Kritikpunkt ziehen am Zins. Denn um ein plakatives, zugegebenermaßen primitives Beispiel für unsere Breitengrade zu verwenden, warum legen wir nicht die Sümpfe trocken? Weil das alles zu lange dauert und sich nicht lohnt. Warum nicht? Weil wir zukünftige Erträge diskontieren. Was heißt das mit Blick auf unsere eigene Zukunft? Was heißt das mit Blick auf kommende Generationen? Ja, also wenn wir die Lehrbuchformeln von Harold Hotelling, Faustmann und die Kapitalwertformel einigermaßen ernst nehmen, nicht alles verläuft in der Realität wie bei Hotelling beschrieben, das gebe ich zu. Aber dann heißt das, dass wir eigentlich kommenden Generationen weniger hinterlassen, als manche für fair, Angelsachsen würden sagen fair, deutsche Seelen würden vielleicht sagen verantwortbar oder so. Wir hinterlassen ihnen in der Tat in einer Zinswirtschaft weniger, als vielleicht verantwortbar wäre, nicht? Ja, ich möchte kommen zum Problem der Distribution und das in den Kontext stellen, dass der Zins die ökonomische Produktion und Nutzung reproduzierbarer Ressourcen, also beispielsweise von Maschinen, vom sogenannten Produktionsfaktor Kapital, bremst. Der Zins hat auch eine Bremswirkung. Ich möchte gerne versuchen, Ihnen das klarzumachen an der einfachsten kapitaltheoretischen Parabel, die Ökonomen so erfunden haben. Da sind die Menschen, die sich vom Fischfang ernähren, ich glaube vom deutschen Volkswirt Roscher ist dieses Modell ursprünglich, dieses Name-Dropping bitte ich mir nachzusehen, das ist nur um meinen Kollegen hier klarzumachen, dass ich nicht behaupte, ich hätte diese Dinge alle selbst erfunden. Also Herr Roscher sagt, da gibt es eine Gruppe von Menschen, die Fische. Sprachlich habe ich mir ein schwieriges Beispiel ausgesucht. Und das können Sie nun tun mit der bloßen Hand, von der Hand in den Mund oder mit einem zugespitzten Stock. Aber wir kamen auf die Idee und wir hatten die Fähigkeiten und die Kenntnis, diese umzusetzen. Wir fertigen Netze. Nun, wie machen wir das? Wir ordnen eine Gruppe der sonst gleich qualifizierten Arbeitskräfte ab. Die ist den ganzen Tag mit der Netzproduktion beschäftigt und reicht diese Netze durch an diejenigen, die mit diesen Netzen Fische fangen. Nun gibt es ein Theorem der ökonomischen Theorie, die sogenannte goldene Regel der Kapitalakkumulation, dass es dann eine optimale Zahl von Netzen geben wird. Wenn wir diese optimale Zahl von Netzen erreicht haben, dann haben wir den Konsum, den Fischkonsum aller, den Pro-Kopf-Konsum, der in einer stationären Volkswirtschaft, in der ja die Nettoinvestitionen null sind, also nicht mit zum Einkommen zählen, maximal wäre. Die Frage ist nun, was macht der Zins in diesem Kontext? Ja, der Zins tut das, was er im Modell von Herrn Spahn tun würde, aber was dort nicht transparent ist. Er hält die Kapital-, die Netzproduktion auf suboptimalem Niveau. Wir haben weniger Netze, als wir haben könnten. Wir könnten noch eine Menge Arbeit in die Netze investieren, die durchreichen an die Kollegen, die mit diesen Netzen fischen, und wir hätten mehr Fische. Warum geschieht das nicht? Nun, weil mit dem Zins ein Kostenfaktor hinzukommt auf die vorausgesetzten Lohnkosten, das heißt, die indirekte Arbeit mit den Netzen befasst, trägt Zins, entweder Zinseszins, wenn die sogenannte gegenwärtige Arbeit mit den Netzen, der Fischfang, keinen Zins trägt. Die Ökonomen streiten sich immer, ob das Lohnkapital, wie Marx es sieht, verzinst werden muss oder nicht. Ich denke nicht. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Arbeit, die mit der Netzproduktion befasst ist, Zins trägt. Und man kann nun zeigen, dass sich dann in die Bedingung des Optimums, die da sagt, wir Ökonomen nennen das Grenzproduktivität, die nächste Arbeitsstunde produziert wie viele Netze und nun direkt mit den vorhandenen Netzen oder wie viele Fische gewinnen wir, wenn wir erst ein Netz bauen und dann unsere Kollegen mit diesem Netz Fische fangen. Diese beiden Grenzproduktivitäten der Arbeit sollten gleich sein. Sie sind es aber nicht in einer Zinswirtschaft. Das heißt, Zins bremst. Was heißt das noch? Das heißt, dass auch das sogenannte Realkapital, das, da werden mir wohl viele zustimmen, im Zeitalter von Private Equity sich ganz schön abstrampeln muss im Moment, um gegen das sogenannte Finanzkapital noch zu bestehen, dass also dieses Realkapital jetzt sachlich verstanden, nicht mehr personifiziert, sondern sachlich verstanden, als die Menge der Produktionsmittel, über die wir verfügen, in einer Zinswirtschaft auf suboptimalem Niveau bleibt. Das Kapital bleibt immer knapp. Das Kapital ist daher immer in der Lage, einen Realzins, eine Kapitalrente zu erwirtschaften. Wenn wir das etwas weiter treiben, diese Optimumbedingung, und in eine wachsende Volkswirtschaft übergehen, und ich denke, das Modell von Herrn Spahn wird wachsen, das war ja sozusagen der Widerspruch, jedenfalls in einigen hinteren Reihen vorhin. Dieses Modell wird wachsen, weil mit dem Gold als Vermögensanlage konkurriert doch auch das Netz, das Realkapital. Die Portfolioentscheidung der Vermögensbesitzer ist doch, halte ich Gold, nur Gold, ausschließlich Gold, oder halte ich vielleicht auch Netze oder Maschinen oder Gebäude oder so etwas. Ja, und wenn die Investition in zusätzliches Kapital mehr Ertrag bringt als die 10%, die unsere glücklichen Goldbesitzer in der stationären Volkswirtschaft verdienen konnten, dann werden sie daran gehen, weiteres Realkapital zu produzieren. Das nennt man Investition. Wenn diese Investition die Abschreibung übersteigt, dann sind das Nettoinvestitionen, dann wird diese Volkswirtschaft wachsen. Dennoch beharre ich auf der Position und auf der Überzeugung, dass so wie in einer stationären Volkswirtschaft der Zinssatz null sein sollte. Kaum ein Ökonom hat behauptet, dass das so sein könne, sondern die allermeisten der Ökonomen berufen sich auf das Modell von Herrn Spahn, lediglich Schumpeter und der sogenannte deutsche Keynesianer Karl Föhl, ein hochintelligenter Mann, wenn Sie mich fragen, der nur das Pech hatte, dass zur gleichen Zeit Keynes veröffentlichte, damals in den 30er Jahren, die waren der Meinung, einige andere wohl auch, die waren der Meinung, nein, in einer Volkswirtschaft, die nicht wächst, kann der Zins nicht sein, weil es gäbe dann doch dort nur diesen funktionslosen Goldinvestor. Ja, das Herrenrecht, nicht? Denn wenn es hieß im Vortrag von Kollegen Spahn, ja, also die Aufgabe des Goldes, das schafft mehr Risiko, und reduziert den Liquiditätsgrad. Sie geben das Gold ja nicht wirklich auf. Sie lassen andere mit dem Gold arbeiten. Es gehört ihnen doch. Also ich bin mit Keynes der Meinung, dass das kein wirkliches Opfer ist. Nicht? Genauso könnten Sie sagen, also wenn ich als Grundbesitzer andere mit meinem Grund und Boden arbeiten lasse, ist da ein hohes Risiko. Nicht? Also die könnten den Boden ja kontaminieren oder irgendwie. Also ich glaube, die Meinung, dass wir es hier dann noch in einer stationären Volkswirtschaft mit einem wirklichen Goldopfer zu tun haben, die ist nicht recht haltbar. Nun, in einer wachsenden Wirtschaft wäre die Optimalitätsbedingung, dass die Wachstumsrate der Produktion gleich dem Zinssatz zu sein habe, nicht, Herr Becker, wir haben darüber geredet. Und für mich ist das, man denkt wieder an Herrn Phelps, den Nobelpreisträger und die goldene Regel, und einige der Fachkollegen denken auch an von Neumann. Für mich ist das sozusagen die optimale Trajektorie, nicht? Also der optimale Verlauf der Dinge. Wir haben leider meistens Situationen, in denen der Realzinssatz höher ist als die Wachstumsrate. Wir haben auch Situationen, Herr Heusinger, in denen die Wachstumsrate höher ist als der Realzinssatz. Und bedenken Sie, ja, das waren, Stichwort Wirtschaftswunder und die gerade anhebende Konjunktur, das waren eigentlich immer Phasen wirtschaftlicher Prosperität. Wobei ich dafür plädiere, Gleichheit von Zinssatz und Wachstumsrate, denn diese Prosperität wird uns wiederführen, zwangsläufig in eine Phase, in der der Realzinssatz die Wachstumsrate wiederum übersteigt. Angenommen, das ist nicht so. Angenommen, der Realzinssatz ist dauernd und sozusagen über längere Phasen, die relevant sind, höher als die Wachstumsrate. Was heißt das? Dann sieht es für bestimmte Wirtschaftssubjekte, wir denken an private Haushalte, Unternehmen, aber auch den Staat, und am Staat möchte ich das kurz exemplifizieren, dann sieht es für die ganz schlecht aus. Warum? Ja, wenn die Schuld des Staates mit 6% verzinst werden muss, dann seien wir mal ganz ehrlich, tilgt der Staat nicht nur nicht die Stammsumme, die Kapitalsumme, sondern er legt neue Anleihen auf, nicht? Sondern, und das kann man für Deutschland zeigen, auch die Zinszahlungen wurden in den letzten 40, 45 Jahren durch die Neuausgabe von Bundesanleihen finanziert. Also abgesehen von dem Solidaritätszuschlag und der Mehrwertsteuererhöhung, die uns Frau Merkel jetzt zugemutet hat, ist bislang noch keine Generation in der Verantwortung gewesen, durch horrende Steuererhöhungen die Staatsverschuldung zu reduzieren. Das ist einfach eine Mehr, und ich denke, das wird auf absehbare Zeit auch nicht passieren. Aber die Staatsschuld entwickelt sich mit dem Realzinssatz. Die Bemessungsgrundlage der ordentlichen Einnahmen des Staates, die Steuern, erhöht sich aber roundabout ungefähr mit der Wachstumsrate. Denn die Wachstumsrate des Sozialprodukts ist ungefähr so hoch wie die Wachstumsrate des Volkseinkommens, und das Einkommen ist die Bemessungsgrundlage der Steuereinnahmen. Das kann nicht gut gehen. Nicht? Das kann nicht gut gehen. Das führt natürlich zu einer immer höheren Verschuldungsquote, Zinslastquoten. Und das endet wo? Ja, das endet in der Realität, wie wir sie heute erleben. Das endet da, dass der Staat nun sich gezwungen sieht, das Familiensilber zu verkaufen, nicht? Also verkaufe und lease zurück, sale and lease back. Verkaufe als Kommune dein Schwimmbad, dein Rathaus, dein Sportplatz an irgendeinen Fonds und nutze ihn weiter, aber lease ihn. Ja, es gibt eine Grundaussage der ökonomischen Theorie, wem die Dinge gehören, ist eigentlich völlig belanglos. Ich teile diese Meinung nicht aus politischen Gründen. Rein ökonomisch gesehen mag das so sein. Aber ich bin ja noch in der Abteilung Distribution. Sehen Sie, so führt ein Zins, der höher ist als die Wachstumsrate, dann letzten Endes dazu, dass die Bauernhöfe, die Unternehmen konzentriert werden und dass das Staats- oder Volksvermögen seinen Weg geht in die Hände der Gläubiger. Bin ich noch in der Zeit? Dann lassen Sie mich noch einige Worte verlieren zur dritten Abteilung, zur Abteilung der Stabilisierung. Wir kamen überein, dass ein marktwirtschaftliches System, wir wollen gar nicht davon reden, dass es kapitalistisch oder eine Zinswirtschaft ist, dass ein marktwirtschaftliches System doch wohl einer exogenen Steuerung durch irgendeine politische Institution, sagen wir, wir verzichten auf die Fiskalpolitik und halten uns an die Geldpolitik, durch eine unabhängige Zentralbank bedarf. Damit ist zugegeben, dass marktwirtschaftliche Systeme dann und wann phasenweise, zyklisch, zu instabilen Entwicklungen und insbesondere zu signifikanten Rückgängen der gesamtwirtschaftlichen Aktivität neigen können. Sie können natürlich auch zu Inflationsschüben führen, aber sprechen wir über die erste Geißel der Menschheit, ein zu niedriges Aktivitätsniveau und die damit verbundene Arbeitslosigkeit. Nach der herrschenden neoklassischen Theorie schließt ein Zinsmechanismus auf einem sogenannten Kapitalmarkt, den man eigentlich besser als einen Kreditmarkt bezeichnet, so etwas aus. Ich meine, für die Fachkollegen oder die wirtschaftlich Vorgebildeten unter Ihnen, das sogenannte Sayesche Gesetz. Danach trägt der Zins als Preis auf diesem Kapital- oder Kreditmarkt die Anpassungslast des Ausgleichs von Sparen und Investieren. Denn es dürfte klar sein und wurde wohl auch aus dem Modell von Herrn Spahn klar, dass Sparen an sich reißt erstmal eine Lücke in die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und die Unternehmer leiden unter Umsatzeinbußen. Nur wenn die Investition diese Lücke gerade wieder ausfüllt und den Ausfall kompensiert, bleiben wir auf dem alten Level der ökonomischen Aktivität. Ich glaube nun, dass wir Problemanzeigen nicht nur des Zinses zur Sprache bringen müssen, sondern unseres Geldes. Ich glaube, dass nach unten hin der Zins diese Anpassungslast nicht leisten kann. Warum nicht? Es kann sein, wie in Japan, dass eine zusätzliche Investition der Unternehmen in irgendeine Maschine zu einer Rentabilität von -3% führen würde. Nun würden Sie sagen, das heißt, nicht mal die Abschreibungen werden hereingeholt, das ist auch ökonomischer Unsinn. Ja, einverstanden. Aber selbst wenn der Ausgleich von Sparen und Investieren bei einem Zinsniveau von null möglich wäre, behaupte ich, und ich behaupte ebenfalls und möchte dann damit schließen, dass es nur unser herkömmliches Geld ist, nämlich nicht nur ohne Inflation nennwert stabiles Geld, sondern auch physisch stabiles Geld, das nicht verdirbt und das keine Aufbewahrungskosten verursacht, dass es nur der Charakter dieses Geldes ist, der verhindert, dass der Zinssatz unter Null fallen kann. Eine These, die von ausgebildeten Ökonomen und auch Laien, die mal 5 Sekunden darüber nachgedacht haben, nicht bestritten wird. Ich behaupte darüber hinausgehend, dass der Zins eine gewisse Untergrenze, nämlich die vielbeschworene Liquiditätsprämie des Geldes, die selbst variabel ist, die in Japan auf 1,5 absinken konnte, die in der letzten Wirtschaftskrise in Deutschland vielleicht noch bei etwa 3% lag, dass der Nominalzins diese untere Grenze nicht unterschreiten kann. Das aber heißt, dass der Zins seine Stabilisierungsfunktion nicht nur nicht leistet, sondern dass er in dieser Beziehung dysfunktional wirkt. Wenn das so ist, müssten wir weniger über den Zins an und für sich nachdenken, der in einer Geldwirtschaft, die wächst, unverzichtbar ist. Es ist vollkommen richtig, dass der Zins allokative Funktionen hat. Ich habe Ihnen einige aufgezählt, da wirkt der Zins eher dysfunktional. Es gibt natürlich auch eine funktionale Funktion, also eine produktive Funktion des Zinses. Er lenkt schon das Kapital in die besten Verwendungen, aber es gibt Grenzen für diesen Mechanismus. Und in jeder Wirtschaftskrise und geradezu schlagend konnten wir diese Grenzen des Zinsmechanismus in Japan beobachten. Und seit Japan ist das, was vielleicht viele von Ihnen bewegt, nicht? Schwundgeld und Herr Gesell, Herr Keynes, ein anderes Geldsystem mit negativen Zinsen der Zentralbank. Seit Japan ist diese Diskussion weniger mit Bezug auf den Zins, als vielmehr mit Bezug der Möglichkeiten, aus einer Deflation zu entkommen. Seit Japan ist das Aufbrechen unseres als so selbstverständlich betrachteten Geldsystems auch in der akademischen Ökonomie wieder im Gespräch. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn Sie noch ein wenig diskutieren möchten.
Herzlichen Dank.